Deutschlandfunk, Information und Musik.
Frankreich hat gestern mit einer Zeremonie der drei Toten des Anschlags von Nizza gedacht. Erst die Ermordung von Geschichtslehrer Samuel Paty, weil er Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Dann ermordete ein islamistisch motivierter Täter drei Menschen in der größten Kirche von Nizza. Und zur Erinnerung, am französischen Nationalfeiertag 2016, vor 4 Jahren, waren in der Mittelmeerstadt 85 Menschen auf der Küstenpromenade getötet worden. Nach dem Attentat von Wien und einer Serie von islamistischen Anschlägen drängen Frankreich und Österreich auf härtere Maßnahmen. Auch in Kassel haben Spezialeinheiten, veranlasst durch die Bundesanwaltschaft, Wohn- und Geschäftsräume von Islamisten durchsuchen lassen. Auch der Messerstecher von Dresden war als islamistischer Gefährder bekannt. Ich habe über die Häufung dieser Ereignisse in europäischen Metropolen und Städten mit dem Politologen, Dokumentarfilmer und Politikberater Asiem El-Difraoui gesprochen. Er lebt in Frankreich. Nizza, Paris, Wien, Dresden. Die gehäuften Attentate in europäischen Städten sind doch durchaus keine Zufälle, oder?
Ein reiner Zufall ist das bedauerlicherweise sicherlich nicht. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Wir haben international ein sehr aufgeheiztes Klima, ein vergiftetes Klima. Der türkische Präsident Erdogan hat den französischen Präsidenten Macron massiv angegriffen, behauptet, er würde eine Kampagne gegen den Islam starten. Und allein durch dieses vergiftete Klima fühlen sich Leute, die extremistische Ansichten haben, schon motiviert, solche ihre grausamen Taten zu begeben. Dann darf man auch nicht vergessen, dass diese Dschihadisten genau beobachten, was Dschihadisten in anderen Ländern machen. Das heißt, der junge österreichische Mörder hat genau die grausamen Taten verfolgt, auch noch Informationen über diese Anschläge anscheinend auf den sozialen Medien gepostet. Der Dschihadismus ist eine weltweite Bewegung, die sich aber auch immer wieder lokal, das heißt global und lokal dekliniert. Das heißt, es werden lokale Missstände, vermeintliche Missstände angeprangert. In Frankreich eben diese Mohammed-Karikaturen oder zum Beispiel das Verbot der Vollverschleierung. Da grätschen die Dschihadisten rein. Andere Dschihadisten gucken sich das dann international an und fühlen sich da auch unterstützt, ihre grausamen Morde zu begehen.
Sie haben das Wort Dschihadismus jetzt schon mehrfach benutzt. Und wenn wir uns daran erinnern, dass auch der Lehrer Samuel Paty getötet worden ist, weil er Mohammed-Karikaturen gezeigt hat, dann fragt sich doch, sind da vereinzelte, radikalisierte, junge Männer unterwegs oder fußt das Ganze wirklich auf einer Ideologie? Einfacher gefragt, Herr El-Difraoui, was ist überhaupt dschihadistische Ideologie?
Also heute befinden wir uns in einer Grauzone. Es gibt nicht unbedingt die dschihadistischen Organisationen, die so bekannt waren. Al-Qaida oder der Islamische Staat sind extrem geschwächt, aber immer noch weltweit präsent. Und aber deren Gedankengut ist so weit verbreitet wie noch nie zuvor in Dutzenden von Ländern rund um den Globus. Und dieses Gedankengut, das verschriftlicht worden ist, existiert seit 30, 40 Jahren. Und da ist es immer wieder mal wichtig, diese Definition des Dschihadismus erneut zu erklären. Der Dschihadismus ist entstanden, auch mit westlicher Hilfe, indirekter westlicher Hilfe, in dem Krieg gegen die Sowjets in Afghanistan in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends, wo extremistische Religionsgelehrte sich aus dem Islam Sachen zusammengebaut haben, verfälscht haben, auch zum Teil, um möglichst viele Kämpfer nach Afghanistan zu locken. Und es ist wirklich eine Ideologie, die verschriftlicht ist, die hat einen ganzen Korpus von Ideologen, die wird auch immer noch weitergeschrieben. Am Anfang zum Beispiel gab es in dem Dschihadismus keine Selbstmordattentate. Der Dschihadismus hat eine sehr verlogene, starke Heilslehre, die auch in Standardwerken festgehalten ist. Und diese Heilslehre zum Beispiel ist extrem gefährlich, da wird immer wieder gesagt, wenn ihr den Tod im Kampf versucht, dann kommt ihr als erstes vor allen anderen Muslimen. Und wenn ihr dann noch dazu Selbstmordattentate begeht, dann kriegt ihr das VIP-Ticket ins Paradies, dann kommt ihr wirklich sofort ins Paradies und seid Märtyrer in eben dieser dschihadistischen Verfälschung des Islams. Aber es ist immer wieder wichtig zu betonen, das ist eine Ideologie, die ist quasi über 30 Jahre mittlerweile präsent, die ist verschriftlich, es gibt da Ideologen und es gibt da Organisationen, die dieser Ideologie folgen, aber natürlich auch Kleingruppen, weil die Ideologie mittlerweile fast überall verbreitet ist, sehr diffus verbreitet ist und man überhaupt keine großen dschihadistischen Organisationen mehr braucht, um solche grausamen Anschläge wie in Dresden, in Wien und in Paris zu begehen.
Der Täter des Mordes an einem Lehrer in Frankreich ist Tschetschene und laut Experten hat die Regierung kaum Einblick in deren Milieu. Haben wir das aus dem Blick verloren? Haben wir Tschetschenien aus dem Blick verloren?
Ich glaube, wir haben fundamental bis heute nicht verinnerlicht, dass der Dschihadismus global verbreitet ist. Ich gebe immer wieder gern das Beispiel des Sahels. Ne? Dann hört man vielleicht manchmal ein bisschen was über Mali und dschihadistische Gruppen. Aber der Sahel ist ein riesiger Streifen in Afrika, quasi 6000 Kilometer breit, aus 12 oder 13 Ländern, die zumeist gescheiterte Staaten sind. Und in jedem dieser Länder, von Somalien über den Tschad bis nach Mauretanien, gibt es dschihadistische Gruppen. Und dazu gibt es natürlich noch dschihadistische Gruppen, zum Beispiel auf dem Kaukasus, eben die Tschetschenen, aber auch andere Gruppen da. Es gibt Dschihadisten, das ist auch ganz interessant, auf dem Balkan zum Beispiel. Das kleine Land Bosnien hat proportional zur Bevölkerung die meisten Kämpfer, die meisten jungen Menschen aus Europa haben sich in Bosnien für den vermeintlichen Dschihad im Irak und Syrien verführen lassen. Und unser Problem ist immer, wir konzentrieren uns immer wieder auf entweder den Irak oder Syrien oder über Dschihadisten in eben den europäischen Kernländern wie Deutschland oder Frankreich. Aber die Dschihadisten denken global und wir tun das eben nicht. Und dadurch entstehen dann immer diese grausamen Überraschungen. Bin Laden wurde eliminiert, der Pseudo-Kalif des Pseudo-Islamischen Staates ebenfalls. Gefahr, auch wenn sie latent ist und es nicht zu Großanschlägen kommt, ist weiterhin präsent, weil diese Ideologie seit über 30 Jahren weiterhin, und zwar überall auf dem Globus, leider ausbreitet.
Was halten Sie von einem Begriff, den man gerne Smartphone-Dschihadismus nennt, also die Bedeutung der neuen Medien? Islamisten nutzen auch moderne Medien für Propagandazwecke?
Ähnlich hat es sich ja in Frankreich verhalten. Dieser grausame Mord an dem Schullehrer ist überhaupt erst möglich geworden, weil ein Vater quasi verleumderische Videos auf Facebook über diesen Lehrer gestellt hat und behauptet hatte, er hätte die muslimischen Schüler aus der Klasse rausgeschmissen, als er die Mohammed-Karikaturen da gezeigt hat. Desinformation über soziale Medien ist beim Dschihadismus gar nichts Neues. In diesem Zusammenhang betone ich auch immer wieder gerne, dass die Dschihadisten seit der Technik für ihre Propaganda eingesetzt haben. Sie haben sehr früh angefangen, Videos zu machen. Damals war das noch auf VHS-Kassetten und es war sehr teuer, überhaupt irgendwelche Kameras zu haben. Dann haben sie sich professionalisiert. Die Dschihadisten waren auch die erste Ideologie, die wirklich das Internet für Propaganda benutzt hat, in einer ganz massiven Weise. Dann kamen die sozialen Netzwerke, die auch von den Dschihadisten belegt wurden. Also eine große Anzahl der Kämpfer und der europäischen Jugendlichen, die nach Irak oder nach Syrien gereist sind, wurden über Facebook oder über Twitter geködert. Also wir leben immer noch in dieser Idee, dass weil Dschihadismus so eine ganz schlimme, barbarische Ideologie ist, dass sie keine moderne Technik nutzt. Nein, diese Menschen schauen sich ganz genau an, wie kann man modernste Technik für ihre barbarischen Zwecke nutzen.
Wenn ich es richtig weiß aus vergangenen Interviews, Ihnen ist es, glaube ich, wichtig zu kapieren, Sie haben es zu Beginn gesagt, lokale Bewegung, also global auftretend, lokal agierend, dass die Europäer gefordert sind, mehr zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten, sonst kriegen sie das nicht in den Griff.
In der europäischen Sicherheitszusammenarbeit hat sich einiges verbessert, da gibt es immer noch viel Raum. Aber man müsste sich mal ganz grundsätzlich fragen, was kann Europa gegen Dschihadismus machen? Wir gucken auch dann immer nur nach Europa, wir machen sogenannte Prävention innerhalb Europa, aber wir müssen wirklich das große Ganze sehen. Ich meine, Dschihadismus wäre auch nicht möglich, wenn es nicht diese ganzen Krisenherde rings um die Welt gäbe. Und diese Krisenherde kommen zwangsweise nach Europa, weil Menschen aus Kriegen flüchten, ganz legitim aus Kriegen flüchten, weil wir natürlich auch international wirtschaftlich tätig sind. Und wir schauen einfach zu wenig über unseren Tellerrand. Wir müssen wirklich eine gemeinsame, auch globale Überlegung starten, wie mit diesem Phänomen umzugehen ist. Der Irak und der Konflikt im Irak und Syrien hat ja gezeigt, wie schnell ein Krisenherd nach Europa exportiert werden kann mit ganz schlimmen Attentaten, Massenattentaten. Und wie gehen wir damit langfristig um? Was ist unsere gemeinsame Mittelmeerpolitik?
Was muss geschehen? Müsste etwa im Bereich Integration ehemaliger Straftäter der islamistischen Szene was getan werden? Also ein Projekt der Deradikalisierung?
Der junge Österreicher, der so diese schrecklichen Gräueltaten da in Wien begangen hat, kam gerade aus dem Gefängnis. Und das wird eine ganz große europäische Herausforderung. Hunderte von Dschihadisten werden aus europäischen Gefängnissen entlassen werden. Wir wollen auch keine europäischen Guantanamos haben. Wir wollen unsere Rechtsstaaten bewahren. Gleichzeitig müssen wir aber sicher gehen, dass diese Menschen sich wieder in die Gesellschaft integrieren oder zumindest zum Gewaltverzicht bereit sind. Und da arbeiten Hunderte von Menschen in Europa auch dran, aber wir sind immer noch nicht weit genug. Wir tauschen uns immer noch nicht genug darüber aus, wie deradikalisiert man diese Menschen, wie reintegriert man, falls es möglich ist, sie wieder in die Gesellschaft. Und da besteht ganz großer Handlungsbedarf. Deutschland ist da ziemlich weit voran, aber auch noch zu verspätet. Es gibt da Dutzende von Organisationen, die das probieren, oder ein gutes Dutzend, ja, denen fehlt es an Personal, es gibt nicht genug europäischen Austausch über die besten Methoden. Und das sind ganz große gesellschaftliche Baustellen, die auch mal öffentlich diskutiert werden müssen. Wie reintegriert man Rechtsextremisten sein wieder in unsere Gesellschaft? Wie geht man mit ihnen um, wenn sie zum Teil aus den Gefängnissen entlassen worden sind? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir uns stellen müssen und die auch mal öffentlich diskutiert werden müssen. Und das sind sehr teure Angelegenheiten, dazu bedarf es Sozialarbeiter, Psychologen und natürlich auch die Hilfe der Sicherheitskräfte. Aber es muss auch der Öffentlichkeit klar gemacht werden, dass wir sicherheitstechnisch allein das Problem nicht lösen können. Die totale Überwachung eines Extremisten zum Beispiel bedarf 20 Beamten oder Beamtinnen. Das ist für keinen Sicherheitsdienst in Europa machbar.
Sagt der Politologe, Dokumentarfilmer und Politikberater Asiem El-Difraoui über islamistischen Terror.